Schön, dass du da bist, Jürgen Klopp. Aber warum eigentlich? In dieser besonderen allerersten Folge unterstützt mich Mr. Klopp bei Streitgesprächen zwischen Nächsten und Selbstliebe. Wieso wir uns aufs Älterwerden freuen können, weshalb Sorgen machen meist unnötig ist, es sei denn, man landet unter Jürgens Messer. Wir erfahren, warum er vielleicht schon bald Schlagzeug und Gitarre spielt und was auf seinem Grabstein stehen wird. Viel Freude. Ich freue mich extrem, dass ich jetzt mit dem guten Besten Jürgen Klopp sprechen darf. Hi Jürgen, schönen guten Tag. Hi. Du bist schon quasi kurz vorm Training, richtig?
Ja, kann man sagen.
Oder du bist schon im Verein, schon auf der Arbeit?
Ja, im Büro.
Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit nimmst. Ich starte direkt durch mit einem vollkommen absurd utopischen Gedankenspiel. Und zwar Gesetz dem absurden Fall. Jemand würde dich nicht kennen. Keine Ahnung, wer das sein soll. Irgendein Eskapist oder Amish People oder sowas. Würde ich mal eine Vorstellungsrunde probieren. Meinem kleinen Neffen als Anekdote bin ich ganz stolz, ihm beigebracht zu haben, dass er, wenn er gefragt wird, wer bist du denn, dass er dann antwortet, krasser Typ. Und er ist 3 und dementsprechend ist das recht süß, wenn er sagt, ich bin ein krasser Typ. Dich würde ich auch, ohne mit der Wimper zu zucken, als echt krassen Typ bezeichnen oder vorstellen. Aber mich würde mal interessieren, was du antworten würdest, wenn dich jemand fragen würde, wer bist du? Also wie würdest du dich selber vorstellen?
Erstmal mit dem Namen, denke ich, würde ich wahrscheinlich, ist tatsächlich eine Weile nicht mehr vorkommen, obwohl es kommt immer mal wieder vor, weil man tatsächlich Menschen trifft, wobei ich dann erst im Laufe des Gesprächs feststellt, dass sie mich nicht kennen, was dann irgendwie eine ganz witzige Situation ist.
Ah, schön, ja.
Das heißt, es wird mir dann bewusst und das ist dann ehrlich gesagt aber eher angenehm. Und wenn sie es dann mitkriegen, dann sagen sie, oh, Entschuldigung, ich kenne sie gar nicht. Und sagt, nee, ist auch nicht wichtig. So, aber vorstellen würde ich mich mit Jürgen Klopp. Ich bin 54 Jahre alt und bin Trainer von Liverpool. Das würde ich schon wahrscheinlich sagen, weil so viel mehr bin ich ja gar nicht. Also ich bin in der Vorstellung, sollen ja schon auch Informationen drinstecken. Und das würde ich dann wahrscheinlich sagen.
Okay, ich würde das wahrscheinlich dementieren, würde schon sagen, dass du noch ein bisschen mehr bist wie Vater und Ehemann und so weiter.
Das stimmt, das ist mir jetzt gerade auch durch den Kopf gegangen, nur sagt man das dann in der Vorstellung um jemanden, ich bin Vater von 2 Söhnen, also wir sind eigentlich Patchwork, aber wir lieben uns, als wären wir schon eben, als wären wir blutsverwandt, die beiden Jungs auch. Ich bin überglücklich verheiratet mit der besten Frau der Welt. Sagt man das bei einer Vorstellung?
Ja, hast du recht, wahrscheinlich nicht. Eigentlich sollte man es vielleicht öfter sagen, statt die beruflichen Dinge vorwegzuschalten. Ich würde trotzdem noch deine Vorstellung ein klein bisschen ergänzen, beziehungsweise du bist immer so bescheiden, so wie ich dich erlebt habe. Ich war auch mit meiner Frau schon vor einiger Zeit mitten in Afrika, in Uganda zum Beispiel, aber auch irgendwie in den bekannten afrikanischen Ländern wie Tunesien und in Kampala mittendrin und wir waren im Indischen Ozean und überall kennen und lieben die Leute den FC Liverpool und dementsprechend lieben sie jetzt auch Jürgen Klopp. Du hast aus 3 Vereinen es irgendwie, so wie es in der Außenwirkung ist, geschafft, ein Familienunternehmen zu gründen quasi. Familienunternehmen, sagt man auch, die erfolgreichsten Unternehmen. Du hast sie alle zum Erfolg geführt und du bist Welttrainer und ich brauche dir das gar nicht alles aufzählen, weißt du selbst. Trotzdem nimmst du dir jetzt auch gerade in diesem Moment Zeit kurz vorm Training für so ein Würmchen wie mich und vor dem Hintergrund auch, dass in meiner Wahrnehmung Hochmut und Stolz mit einer der gefährlichsten Eigenschaften sind unserer Zeit, frage ich mich, wie schaffst du es, trotz dem ganzen Erfolg auf dem Teppich zu bleiben? Vielleicht, ja?
Das ist nicht
oder,
schwer.
Oder am Boden zu bleiben?
Das ist nicht so schwer. Also erstmal kleines Würmchen, hä? So zum Thema Understatement und weißt du da was. Ich finde, was du machst, ist auch außergewöhnlich, weil es geht ja immer. Das Leben ist ja so. Wir kriegen ein bisschen was zur Verfügung gestellt und daraus machen wir im besten Fall das Beste. So. Und das tun wir wohl anscheinend beide ganz gut. jetzt ist so, das stimmt mit Afrika, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich war mal in Südafrika kurz und als ich noch Dortmund-Trainer war, kannten mich da ein paar. Jetzt jeder, weil die entweder Liverpool oder Manchester United-Fans sind. Also die einen mögen mich sehr und die anderen können mich überhaupt nicht leiden. Aber das waren trotzdem nett. Warum ist das nicht so schwer? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ich bin nicht über alle Maßen intelligent, aber ich bin intelligent genug, mal das Glück, das ich im Leben hatte, einschätzen zu können. Ich weiß, und ich bin ja die beste Quelle dafür, ich weiß, dass ich keine außergewöhnlichen Fähigkeiten habe, die mich in den meisten Lebensbereichen rausheben würden. Also wenn ich jetzt Medizin studiert hätte, wäre ich wahrscheinlich ein ganz normaler Doktor und nicht der beste Arzt der Welt, als Beispiel. So, oder wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich, ich würde so gut wie möglich machen, aber ich wäre nicht einer der 10 Besten der Welt. Das wirkt jetzt im Moment so, und das weiß ich schon auch, dass das im Fußball der Fall ist, dass ich zu den Besseren auf diesen aktuell in unserer Zeit gehöre, zu den Erfolgreicheren. Das hat ja unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist, was du angesprochen hast, dass wir es tatsächlich hingekriegt haben, mit den drei Vereinen eine besondere Beziehung aufzubauen. Das halte ich für extrem wichtig, weil wir spielen zwar relativ häufig, aber wir sind noch länger zusammen. Einfach so. Also ich bin ja heute Morgen jetzt um 8:30 hier reingekommen, gehe heute Abend um 5, 6 Uhr nach Hause oder sowas. Und da ist ja nur einmal Training, 1,5 Stunden. Der komplette Rest, den verbringen wir einfach so miteinander. Arbeiten zusammen, lösen Probleme. Und ich, das ist also diese Stimmung oder diese Atmosphäre zu kreieren, das ist schon, das englische Wort dafür ist selfish. Ich glaube, das deutsche dafür ist schon auch Eigennutz, weil ich es einfach mag. Ich mag es gerne, wenn Menschen sich wohlgesonnen sind, wenn sie zusammen sind. Und das, weil ich kann nicht mit so Stresssituationen, kann ich nicht so viel anfangen. Die hat man zwar manchmal, aber man sollte sie doch auf ein Mindestmaß runterdrücken. Also ist es Eigennutz, dass wir versuchen, so eine Atmosphäre zu kreieren. Und das andere ist natürlich ganz wichtig. Ich bin gläubiger Christ. So, und
Das
dazu ist
noch.
schon mein eigenes Glück ist nicht unwichtig. Aber das Glück der anderen ist mir genauso wichtig. Ob das jetzt Familie ist, ganz besonders, Freunde ganz besonders, aber auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kann ja nicht fürs Glück von allen verantwortlich sein, aber für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, fühle ich mich verantwortlich. Und das bedeutet, dass man sich gefälligst auch so verhält. Man darf Stimmung haben, Launen haben, man kann mal besser, mal schlechter drauf sein, aber das sollte man jetzt nicht sagen wir, ausdehnen. Das kann ja mal kurz passieren, dann realisiert man ist über das Ziel hinausgeschossen, dann entschuldigt man sich richtig und macht weiter. Es geht aber darum, dass ich finde, das Leben ist zu kurz, um es mit unangenehmen Leuten oder unangenehmen Situationen zu verbringen. Und deshalb versuchen wir, etwas zu kreieren, was für sich für uns wie Familie anfühlt. Und das hat schon wieder geklappt hier. Das ist ganz cool, um ehrlich zu sein.
Gläubiger Christ, jetzt muss ich gerade dran denken, ich kapple mich immer mit meiner Frau zum Thema Nächstenliebe, eins der höchsten christlichen Tugenden und Selbstliebe. Musst du nicht groß ausführen, aber nur damit ich vielleicht Sympathisanten auf meiner Streitseite habe. Nächstenliebe oder Selbstliebe, was würdest du sagen, ist wichtiger?
Nächstenliebe. Also ich
Juhu.
selbst, so Selbstliebe haben wir, glaube, hoffe ich doch zumindest, ein gesundes Maß an, weil wir müssen lernen früh, dass wir mit uns selber klarkommen müssen. Ob das jetzt aus optischen Gründen ein bisschen schwerer fällt, aus anderen Gründen ein bisschen schwerer fällt. Aber zur Nächstenliebe, glaube ich, müssen einige schon ab und zu auch mal aufgerufen werden, dass man das nicht vergisst. Und dementsprechend für mich eindeutig Nächstenliebe.
Herrlich. Vielen Dank. Das
Ja, gerne.
muss ich mir auch
Ich
nochmal
helfen kann
persönlich.
immer.
Ich bleibe immer noch trotzdem nochmal kurz beruflich. In der Amazon-Serie, die jetzt über dich rausgekommen ist, hat so eine Journalistin über dich gemutmaßt, er musste wohl viel verlieren, um erfolgreich zu sein. Fand ich interessant. Weiß nicht, ob du es bestätigen könntest, aber meine Frage wäre, wie und warum? Das Warum wird uns heute noch öfter begleiten. Warum konntest du auch diese Niederlagen überwinden?
Weil es dazugehört erstmal, man muss das, also im Vorfeld ja schon, man bereitet sich ja auf irgendwas vor, man möchte irgendwas, man wünscht sich was, man träumt von irgendwas. Und in Träumen also wenn es kein Albtraum ist, in normalen Träumen ist ja so, dass die Dinge immer praktisch problemlos funktionieren. Alles ist schön, das Wetter ist meistens gut und man bekommt die Frau, die man möchte, man bekommt den Beruf, den man möchte, man fährt das Auto, das man möchte und so weiter. In Träumen ist das ja alles möglich. Jetzt bin ich aber kein Träumer, sondern habe sozusagen, bin mein Leben lang dazu, das Leben, nicht jemand anderes, das Leben hat mich dazu erzogen, dass ich etwas haben möchte und es aber keine Garantie dafür kriegt, das zu kriegen. Die einzige Möglichkeit ist allerdings, alles dafür zu tun. So, ja. Das habe ich in der Schule noch nicht richtig verstanden, sonst hätte ich mehr getan. Aber ich war auch nie überrascht über Noten, die ich bekommen habe. Dann später in meinem beruflichen Leben, was sich ja relativ frühzeitig um Fußball gekümmert hat, musste ich ja mit meinen eigenen Schwächen umgehen und dann eben auch mit dem Schicksal sozusagen. Also im Fußball kann es tatsächlich manchmal sein, dass man selber das gar nicht in der Hand hat, sondern dass Dinge woanders entschieden werden. Und das bedeutet, dass man damit umgehen muss. Ist kein Problem, mit Niederlagen umzugehen. Es ist aber wichtig, glaube ich tatsächlich, und es hilft ein bisschen, wenn man mal groß verloren hat, weil es dann schon auch die Dinge richtig einordnet. Weil es geht ja darum, um Erfolg zu haben, muss man ja nachhaltig alles geben und nicht einmalig. Wie von der Mathearbeit, ja. Einmal kurz lernen und dann denken, jetzt habe ich es, hilft ja dann möglich, dass wir die eine Kommt Arbeit
mir bekannt vor.
Ja, das ist im Fußball halt ganz genau das Gleiche. Und ich habe es den harten Weg lernen müssen. Also man kann durch meine Biografie gehen, da wird man sehen, den leichten Weg habe ich noch nie gefunden, um ehrlich zu sein. Ich musste immer den harten gehen, große Finals verlieren, sensationell knapp nicht aufsteigen und all sowas. Und ich habe immer festgestellt, am Abend der Entscheidung ist es wahnsinnig schwer. Aber es geht. Am nächsten Morgen ist es schon weitaus weniger schwer und es geht viel besser. Ein weiterer Tag vergeht und es auf einmal kann man tatsächlich das Licht wieder erkennen, das immer noch da ist, nur für ein, zwei Tage ein bisschen hinter einer Nebelwand verdeckt war. Und das konnte ich lernen. Und das ist der einzige Vorteil des Alters. Der einzige Vorteil. Ich kenne keinen anderen. Aber dass man solche Erfahrungen gemacht hat und weiß, es geht weiter. Und wenn man dann mit der Niederlage richtig umgeht, und das sage ich meinen Jungs immer, eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn man nichts daraus lernt. Wenn man was daraus lernt, ist es einfach eine Information, die viel wichtiger sein kann als jeder Sieg, den man jemals erreicht hat. Und das tue ich. Ich versuche, aus Niederlagen zu lernen, um dann die paar Momente auch noch abzukriegen, wo es dann auch mal richtig funktioniert. Und das ist mein Weg. Den kann ich nicht jedem empfehlen oder sagen, das ist richtig, weil wir alle unseren eigenen finden müssen.
Eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn man nichts draus lernt. vielen Dank. Manchmal lernt man durchhalten, wahrscheinlich nur durch Durchhalten. Ja. Du hast jetzt Träume angesprochen. Wenn ich mir so die letzten anderthalb Jahre, vielleicht fast zwei Jahre anschaue, muss ich an viele Träume denken, die zerplatzt wurden. Viele Hunderttausende haben ihre Jobs verloren und ganz schön viele Menschen mussten nach einem Plan B suchen. Dein Beruf, ich habe irgendwo gehört, du machst schon deinen Traumberuf, du hast das gerade schon angedeutet. Viele können nicht mehr ihren Traumberuf ausüben. Vielleicht eine erste schlichte Frage. Viele mussten einen Plan B wählen. Hättest du einen Plan B aus beruflicher Sicht? Oder gibt es irgendwas, was du vielleicht absurderweise mal noch anderes machen wollen würdest? Ich würde immer gern mal noch Meeresbiologe oder Tiefseeforscher werden. Hast du irgendwelche Interessen? Plan B, Botaniker oder sonst irgendwas?
Um alle Pflanzen dieser Welt direkt zu beruhigen. Ich werde nicht Botaniker, weil ich habe weder einen grünen Daumen, wenn überhaupt, habe ich 10 Daumen, aber keiner davon ist grün. So, also im Handwerksbereich.
Das ist nur ein hypothetisches Beispiel.
Im wahrsten Sinne des Wortes die Finger davon lassen. Ich hatte natürlich viele Pläne, aber die sind aus zwei Gründen heute nicht mehr wirklich da. Das eine ist, ich habe mich zu lange mit fast nichts anderem mehr beschäftigt, als mit dem, was ich gerade mache. Und jetzt, um ganz ehrlich zu sein, ist in meiner sehr, sehr komfortablen Situation einfach so, dass ich aus finanziellen Gründen ja auch, also ich könnte ja alles probieren. Ich könnte ja morgen anfangen, wenn sie mich hier rausschmeißen, könnte ich anfangen, keine Ahnung, Gitarrist zu werden, als zum Beispiel, und dann festzustellen, nach einem halben Jahr, okay, das wird also nichts mehr und fange dann mit Schlagzeug an, als Beispiel. Also ich könnte mir genau diesen Luxus leisten, was ja normalerweise nicht geht. Mein ursprünglicher Plan B war, Medizin.
Ich dachte jetzt Sportwissenschaftler.
Das ist aber jetzt auch schon über 30 Jahre her. Aber es war klar, ich wollte eigentlich Medizin studieren. Der Fußball ist da ein bisschen dazwischen gekommen. Ich habe dann die abgeschwächte Form davon gewählt, weil das ließ sich mit Fußball vereinigen. Ich habe dann im Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Sportmedizin studiert und auch daraus ist ja nichts geworden. Ich habe es zwar abgeschlossen, aber bin ja dann Trainer geworden. So, zum Glück. Vor allem für mich.
Gott sei Dank.
Und vielleicht auch für ganz viele Leute, die zum Arzt gegangen wären. Und auch mich getroffen.
Oh Gott. Zum Glück für alle die, die nicht unter dein Messer mussten. Du betonst immer, dass du ein ganz normaler Mensch bist, der normale Mensch. Normale Menschen sind auch mal traurig und auch mal schlecht drauf. Da hast du die Tasse, the normal one.
Ja, für die wird mir jeden Morgen hingestellt. Ich hole die nicht, die kriege ich immer gebracht.
Für die, die es nicht sehen, in diesem Moment trinkt Herr Klopp aus der the normal one Tasse. Ja. Normale Menschen sind auch mal schlecht drauf und weinen auch mal. Ja. Du hast, wenn ich das ansprechen darf, einen schmerzhaften Verlust erleben müssen. Wer fängt deine Freuden oder auch Trauertränen auf? Wer oder was tröstet dich oder was gibt dir Halt?
Ich bin in der absolut glücklichen Situation, dass ich mit Ulla meine Seelenverwandte gefunden habe, die ich darüber hinaus noch über alles liebe. Und sie mich glücklicherweise auch, das passt ganz gut. Und dementsprechend ist das definitiv Ulla.
Bin ich sehr froh, dass du das sagst. Weil ich habe hier in Klammern mir aufgeschrieben, falls ich dir auf die Sprünge reifen will, Stichwort hinter jeder großen Frau steckt ein kleiner Mann oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Aber gut, dass du sie zuerst erwähnt hast.
Ja, das war eine leichte Antwort. eine leichte Frage zu beantworten. Tränen vergieße ich jetzt nicht mehr ganz so oft, ist aber in dieser Phase natürlich auch passiert. Wenn man die Mutter verliert, dann gibt es kein Alter, keinen Moment, keine Situation im Leben, wo das, glaube ich, irgendwie leichter ist. Und das Einzige, was es bei uns ein bisschen anders gemacht hat, ist, dass meine Mutter krank war. Wie es diese Krankheit dann eben mit sich führt, die sie hatte, hat sie uns nicht an jedem Tag mehr erkannt. Das heißt, wenn sowas passiert, dann ist es einfach so, dass man stückchenweise, oder zumindest mir so gegangen, dass man stückchenweise Abschied nimmt von unterschiedlichen Facetten der Mutter. Und das macht es um Himmels Willen nicht leichter, sondern es zieht es einfach nur in die Länge. Aber es gibt dann einen Moment im Leben, wo man weiß, jetzt ist es auch für denjenigen, der die Krankheit hat, einfach nicht mehr lebenswert. Und nochmal, für mich ist meine Mutter, klar, ist sie von uns gegangen, aber ist jetzt definitiv an einem besseren Ort, kann sich an alles wieder erinnern, beobachtet alles von da oben und es ist einfach ein schöner Gedanke meiner Mutter und mit meinem Vater, der deutlich länger schon vorher vorgegangen ist. Ich habe dieses Bild im Kopf, ich sehe die beiden tanzen. Ich sehe die beiden tanzen und es ist, obwohl ich sie als, ich kann mich nicht erinnern, sie jemals tanzen gesehen zu haben, um ehrlich zu sein, vor 20 Jahren oder sowas, aber jetzt sehe ich sie tanzen und das ist ein sehr schönes Bild und das heißt, ich habe natürlich geweint in dem Moment, in dem es, und da mussten meine Tränen auch noch ganz viele aufgefangen werden, aber auch da hat sich relativ schnell der Gedanke verfestigt und der klare Glaube daran verfestigt, dass es ihr jetzt wieder richtig gut geht und sie über alle Maßen glücklich ist und uns von einem anderen Ort aus jetzt beobachtet. Weil wenn man vor über 30 Jahren weg ist, dann hat meine Mutter natürlich ganz viel, ich bin vor 34 Jahren aus dem Schwarzwald weggegangen, hat sie nach ganz viel aus der Distanz beobachtet und der Unterschied ist jetzt praktisch nicht so groß, außer dass es ihr jetzt dabei wieder richtig gut geht und sie das alles richtig genießen kann.
Eine herrliche Perspektive. Ich danke dir.
Bei ihrem Tanzen. Absolut.
Herrlich, ja. Danke dir fürs Teilen. Tanzt du gerne?
Tanzen?
Ja? Kannst du tanzen?
Ja, Freestyle richtig gut. Ich habe zwei ältere Schwestern und so. Ich kann auch die Standardtänze, ich muss immer herhalten, wenn die irgendwie Tanzkurse hatten, schon als kleiner Junge. Und kann die, kommt aber nicht oft vor, Freestyle sehr gerne im richtigen Moment. Und dann auch mit vollem Körpereinsatz.
Oha.
Soweit es das noch geht.
Das klingt bedrohlich.
Ja, aber, das klingt beängstigend, oder?
Aber ist schön.
94 stellt er mich vor auf einer Tanzfläche. Das und wiegt auch mehr, als ich sollte. Das heißt, das ist schon eine Naturgewalt.
Naturgewalt. Sehr schön. Muss ich auch an meine zwei Schwestern denken. Wir durften zu Hause keinen Führerschein machen, wenn wir nicht vorher Tanzkurs gemacht hätten. Habe ich auch mit meinen Schwestern immer. Das war bei uns irgendwie Prämisse. Aber
ist wichtig.
Aber jetzt bin ich da ein bisschen faul geworden, muss ich sagen.
Erst den Tanzschein und ja, dann den Führerschein.
Dann den Führerschein.
Das ja. ist, finde ich, eine gute Reihenfolge.
Ja, so bin ich dann auch Auto gefahren. Wie im Aussehen.
Ohne Rhythmus. Jetzt,
ja, das kann sein. Ich komme mal noch zu dem, wenn wir gerade bei so einem heiteren Tanzthema sind, mache ich einen radikalen Bruch, komme noch zu einem, wie ich finde, unangenehmen Teil. Wenn wir gerade bei den Tränen waren, die du auch vergießen musstest oder auch durftest, Tränen sind ja auch manchmal was Wichtiges. Du bist auch, ich sag's jetzt mal so fast provokativ, auch Auslöser, könnte ich mir vorstellen, für viel Tränen. Deswegen hätte ich eine provozierende Frage. Mich würde interessieren, wie sagst du jemand, dass es bei ihm nicht reicht, in den Kader zu kommen? Oder dass zumindest seine Leistung nicht genug ist? Oder machst du das überhaupt selbst?
Ja, mach ich selbst. Okay. Das sind die unangenehmen Momente. So, also, ich bin eher harmoniebedürftig als streitsüchtig. Das kann man, glaube ich, sicher so sagen. Das ist also ja durchaus eine Charaktereigenschaft. Das heißt, es ist nicht so, dass ich auf Konfrontation aus bin. Aber an solchen Gesprächen führt natürlich kein Weg vorbei. Man geht der Sache ein bisschen aus dem Weg. So, insofern, dass man ja einen Kader zusammenstellt, nur mit Leuten, mit Spielern, Menschen, die eine Perspektive haben, in dieser Mannschaft auch zu spielen. So, das ist also nicht so, dass ich jetzt hier einen dabei habe, dem ich jede Woche sagen muss, du bist einfach nicht gut genug. Also das sage ich ja sowieso nicht in diesen Worten, aber die Information, die dahinter steckt, ist es natürlich trotzdem.
In welchen Worten sagst du es?
Naja, es geht ja immer, das ist unterschiedlich, weil sie alle auch aus unterschiedlichen Gründen die Dinge nicht sehen, aber man kann mal die Situation ist folgende. Es gibt eine Anzahl von Spielern, die spielen können, das sind 11, anfangen. Dann dürfen je nach Wettbewerb, aber es sind einfach mal 7 weitere auf der Bank Platz nehmen. Jetzt kannst du auch mit 18 Spielern, vor allem in England, nicht durch eine Saison gehen. Du brauchst also 25, 26 Spieler. Das bedeutet, am Wochenende sind 7, 8 Leute nicht mal im Kader. Aber selbst die sind es aus unterschiedlichen Gründen. Der erste ist, wir können nicht mehr mitnehmen. Der zweite ist, der eine ist noch sehr jung und braucht Zeit und muss sich darauf und spielt besser in der zweiten Mannschaft. Der andere war lange verletzt. Es gibt unterschiedliche Gründe. Aber wichtig ist, der Entscheidende, die anderen 11 oder 18 waren besser. Das ist eine Tatsache, an der man nicht vorbeikommt, weil ich bin ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert und würde jetzt irgendwie meine 18 besten Kumpels mitnehmen, um so ein Fußballspiel zu gewinnen, sondern es geht ja darum, dass ich die 18 mitnehme, von denen ich mir verspreche, dass sie uns die größtmögliche Wahrscheinlichkeit geben, das Spiel zu gewinnen. So, also es waren 18 besser, das heißt, die Information, ohne dass sie geben muss, die da drin steckt, ich, der Spieler, der jetzt nicht dabei ist, ich war nicht gut genug. Die darüber hinaus die Information ist, das ist keine Entscheidung für die Ewigkeit, das ist eine Entscheidung für heute. Und das bedeutet, direkt nach dem Gespräch kann der Spieler schon damit anfangen, an sich zu arbeiten, damit er nächste Woche dabei ist. Und so ist das einfache Prinzip. Also das ist natürlich keine tolle Situation. Und es war am Anfang noch viel, viel schlimmer, als ich noch ganz junger Trainer war. Weil wenn ich da am Spiel, ich hatte einfach auch nicht, ich war charakterlich auch nicht fest genug. Also geht einfach nicht weit genug. Ich war nicht oft genug in solchen Situationen. Ich hatte nicht den richtigen Wortschatz dafür. Aber auch da hilft Erfahrung extrem, um dem Gegenüber, also ihm nicht die Beine wegzuhauen, weil ich brauche den Buben ja noch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, pass auf, du bist einfach scheiße gewesen letzte Woche und ich will dich hier nicht mehr sehen. So, ich brauche ihn ja nächste Woche schon. Ich brauche ihn im Training, ich brauche ihn dann mit, ich will, dass er sein Potenzial ausschöpft und dann eben nicht nur unter den ersten 18, sondern den ersten 11. Das ist der Plan und den habe ich für alle. Und nur ein Faktor macht es wirklich schwer, das ist Zeit. Das heißt, für den Spieler, der heißt, ja, habe ich jetzt 3 Wochen lang probiert und es geht immer noch nicht. Und für die Öffentlichkeit ist es so, für die haben wir so viel Geld ausgegeben, aber der funktioniert noch nicht. Also auch da der Zeiteffekt. Nur ich habe den nicht. Ich bin komplett geduldig. Ich bin komplett geduldig. Also ich sitze da und denke, okay, alles klar, also wir lösen die Probleme, die wir jetzt haben mit diesen Jungs und die der zukünftigen Probleme, die wir haben könnten. Da spielt der Spieler, über den wir gerade reden, eine wichtige Rolle. Und bis dahin bereiten wir so gut vor, bis es noch irgendwie geht. Also auch das ist ein eher positiver Ansatz, der sich im ersten Moment aber für den Spieler natürlich nicht positiv anfühlt. Aber das wiederum kann ich jetzt erstmal nicht ändern.
Mhm. Aber dann motivierst du sie auch. Sagen, okay, das ist eine Entscheidung für die Zeit, sagst du ihnen dann auch so. Es kann nächste Woche schon anders sein.
Natürlich, ja, super. Absolut. Und die Jungs wissen übrigens, wenn ich einen Kader mache und das am nächsten Tag spiele, dann darf keiner zu mir kommen, um jetzt zu fragen, warum bin ich nicht dabei? Weil das, okay. Da ist die nämlich das Fehldenken mit drin, dass er in diesem Moment wichtiger sein könnte als das Spiel am nächsten Tag. Und das ist niemand. Ich auch nicht. Das heißt, da werden dann diese Dinge erstmal angestellt nach dem Spiel. Dann ist, auch wenn die Tür im Moment verschlossen ist, weil wir hier sitzen, ist die dann aber offen und jeder kann reinkommen und fragen und kann reden. Wie die Menschennatur so ist, nach der ersten Aufregung, zwei Tage später, machen das aber nur ganz wenige, weil sie die Grundregeln natürlich auch kennen. Ich wähle die 11 und dann die 18 Besten aus. Mein Job ist, dazu zu gehören. Er beobachtet ja nur und guckt, wer da im Moment dazugehört.
Der Psychotherapeut Viktor Frankl, den ich sehr schätze, der hat mal einen Satz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum der Freiheit. Also wahrscheinlich ganz gut, dass du denen zwei Tage zum Reagieren gibst, dass sie die Freiheit haben, ein bisschen entspannter zu sein.
Oh, das hilft total. Ich spreche ganz wenig, also Zeit, es gibt diesen Zeit halt alle Wunden, das stimmt nicht, aber sie bluten weniger. Sie bluten definitiv weniger. Und das heißt, so nach einem Spiel erstmal verloren oder gewonnen, also gewonnen ist nicht einfach, aber verloren, sage ich schon ein paar Worte zur Mannschaft, aber nie wirklich emotionsgeschwängert. Da dimme ich mich selber runter, weil einen Tag später, am nächsten Morgen, eine Nacht drüber geschlafen, hat man einen viel klareren Blick. Das ist so. Da gibt es so einen natürlichen Filter, wo Unwichtiges von Wichtigem auf einmal getrennt wird und dann kann man am nächsten Tag über die wichtigen Dinge sprechen. Und kann die Unwichtigen hat man weggeschlafen, sozusagen.
Zeit sorgt dafür, dass es weniger blutet. Ich sage immer, solange es blutet, lebt's.
Ja, das stimmt auch. Aber ich sage, blut nicht mehr, nur weniger. Ja,
so. Ja nur weniger. wenn ich jetzt hier schon in die Psychotherapie eingestiegen bin, der Viktor Frankl hat auch über seine Arbeit ein nettes Zitat vom netten Nietzsche geschrieben, dass da lautet, wer ein Warum zum Leben hat, kommt mit jedem Wie zurecht. Und ein bisschen steht auch diese Frage so über unserem Gespräch. Das ganze Format hat den knackig kurzen Titel. Schön, dass du da bist, lieber Jürgen. Aber warum eigentlich? Kannst du das sagen? Was ist dein Warum?
Ich glaube, wir ziehen es mal andersrum auf. Man hat mich mal gefragt, warum auch immer, was ich gerne hätte, dass auf meinem Grabstein steht. Ja, die Fragen kommen, wenn man älter ist. Ich habe dann gesagt, er hat geliebt und wurde geliebt. Das ist jetzt wirklich grob zusammengefasst. Aber im Grunde geht es darum. Ich glaube, das Warum ist das. Also wir sind da, um Beziehungen einzugehen. Wir sind da, um andere, also um uns selber zu entwickeln und andere, jetzt nicht im sprichwörtlichen Sinne vielleicht auch, aber zu befruchten, zu verbessern, zu helfen, zu die Situation erträglicher zu machen, besser zu machen, schöner zu machen, all solche Dinge. Deshalb leben wir als Gesellschaft zusammen. Das funktioniert jetzt, und ich glaube, ich sehe das auch nicht alle so, das ist nur mein Verständnis. Und es gibt dann unterschiedliche Gesellschaften sozusagen. Es gibt die ganz kleine, in die man reingeboren wird, und die können natürlich auch größer sein. Und dann gibt es eine selbstgewählte, das ist die, sind Freunde und Familie, also die Familie dann, die man selber wählt. Und all das macht uns aus. Und das ist das, worum es geht. Und das ist das, warum ich hier bin, um da meinen Part zu erfüllen. Da ist man auch, da gibt es sozusagen, um im Fußballjargon zu bleiben, da gibt es für keinen von uns einen Ersatzspieler. Da gibt es andere, die eine ähnliche Funktion erfüllen können, aber wir können nicht eins zu eins ersetzt werden. Wir müssen also diese Rolle, sollten wir selber für uns erfüllen und für andere erfüllen. Und das ist mein Warum. Und so versuche ich zu leben. Das kann ich natürlich nur mit meinem direkten Umfeld.
Klar.
Aber da...
Wenngleich ich behaupten würde, dass dein Wirkungsgrad noch etwas größer ist als unmittelbares Umfeld. Wenn wir an Südafrika, Uganda und Indischen Ozean denken. Aber das gefällt mir. Es gibt keinen Ersatzspieler.
Für diese Rolle nicht.
Du musst weiter, du hast einen interessanten Workshop, wie ich gehört habe. Ich habe hier noch nur die aller wichtigsten Fragen rausgeschrieben. Das sind noch 97. Dann machen wir die noch schnell durch. Was würdest du gern deinen Kindern mitgeben? Was gibst du deinen Kindern mit? Ich weiß, Ratschläge sind manchmal auch Schläge und möchte ich auch jetzt dem geneigten Zuhörermensch auch sagen, es gibt keine universelle Betriebsanleitung auch für den Umgang mit schwierigen Zeiten und alles, was auch Herr Klopp sagt, muss man auch für sich transportieren oder eben nicht, um das um auch zu relativieren. Aber nochmal die Frage, was würdest du gerne mitgeben?
Ich habe eigentlich... Ich habe eine Geschichte, die meine Jungs schon verinnerlicht haben. Und das, glaube ich, geht aber nur, weil ich weiß, dass sie eine ausgesprochen große Grundmotivation haben, auch selber glücklich zu werden. Also glücklich werden heißt ja dann, beschäftigt zu sein, das zu machen, was man gerne macht. Also so in gewisser Form auch Gas zu geben in verschiedenen Lebensphasen und so weiter. Aber wir haben ja alle über den Tag, eben haben wir vorher schon drüber gesprochen, schwierige Momente, Probleme, Dinge, die einem wirklich den Alltag ein bisschen überschatten.
Auch Jürgen Klopp.
Und das sind aber, man glaubt, das sind viel mehr Dinge, als es tatsächlich sind. Es gibt ein paar Dinge, da müssen wir nicht drüber diskutieren, nicht über Gesundheit diskutieren und solche Dinge, das ist was anderes. Aber die normalen alltäglichen Probleme, das habe ich den Jungs gesagt, und das ist meine Sichtweise auch, wenn ihr in einem Jahr zurückblickt, und das Problem, das ihr jetzt im Moment habt, ist immer noch ein großes. Dann müsst ihr es lösen. Wenn nicht, und zwar jetzt, wenn nicht, dann könnt ihr es entspannt anders einordnen, nicht unbedingt ignorieren, aber anders einordnen und sofort weitermachen mit wichtigeren Dingen. Weil einfach das Leben so ist. Man guckt zurück. Mir ist es gerade wieder aufgefallen. Und als Beispiel. Ja. Ich bin 54 und ganz ehrlich, ich bin kein eitler Fatzke oder sonst irgendwas, aber in meinem ganzen Leben war es nicht eine Situation, wo ich gedacht habe, ich mir runtergeguckt habe, so dass ich genau die Figur, die ich habe, und hätte es ändern können, ist doch klar. Und wenn ich heute Bilder sehe von vor 5 Jahren, da ich wirklich mit heute einen Top-Körper und habe immer drüber nachgedacht, das hat mich nie gehindert oder sonst was, und du hast immer das kleine Ding, ja, du hast solche Speckrolle hier links, rechts, und wir sind ja alle so. Und 5 Jahre später guckst du drauf und wärst froh, du hättest den Körper von vor 5 Jahren und warst aber vor 5 Jahren nicht happy damit. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wie dumm ist das denn? Und wir haben also alle diese Kämpfe zu kämpfen, die meisten nicht öffentlich, zum Glück.
Zum Glück.
Und die meisten haben keine Relevanz. Und darum geht es. Wenn es wirklich ein Problem ist, regelt es. Wenn es kein wirkliches Problem ist, beam dich kurz nach vorne, guck zurück, vergess es, weitermachen. Und das wäre so etwas, so eine Art, eine Gelassenheit mitzugeben, um den Umgang mit den Hürden des Lebens so ein bisschen positiver zu gestalten. Das würde ich sehr gerne meinen Jungs mitgeben und habe ein ganz gutes Gefühl dabei, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
Ach schön. Ich glaube auch auf den Umgang mit den Hürden kommt es an. Den Glücksforscher, mit dem ich mich mal ausgetauscht habe, fand ich auch sehr erleuchtend oder... Ganz praktisch gesagt, statistisch gesehen, 90% all der Sorgen, die man sich macht, treten sowieso nicht ein.
Und ich denke mal, das wird man erst mit 100 Jahren feststellen. Bis 100 Jahre alt geworden, dann stellst du dann vor, Mann Gott, ich habe mir 99 Jahre und 364 Tage, habe ich mir einen Kopf gemacht. Und jetzt sitze ich hier und denke, wow, da ist praktisch nichts eingetreten. Also das ist wirklich Quatsch. Das
war umsonst, ja. Ein schlaues Buch, das wir, glaube ich, beide sehr... schätzen, da mag ich auch den Satz da drin, du wirst dein Leben kein bisschen verlängern können, wenn du dir Sorgen machst. Ja. Ich glaube, da ist viel dran.
Das stimmt.
Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit und ich wünsche dir alles Gute, was auch immer dich jetzt erwartet beim Workshop und grüß die Ulla ganz lieb, deine Jungs, wenn du sie mal siehst bei Gelegenheit. Und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen.
Die beiden sind Fußball verrückt, die kommen ganz oft.
Ah ja. Ah ja, das ist praktisch.
Das ist wie so ein Mückendings. Wie heißt das, wo die Mücken dran fliegen?
So ein Fliegenfänger. Ja,
sag mal, das war mir ein Vergnügen.
Ja, für mich auch.
Ein ausgesprochenes Vergnügen. Es war sehr schön, dich mal wiederzusehen.
Gleichfalls.
Und ja, einfach nur das Allerbeste.